SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Der Merziger Zeltpalast kommt weg. Die Nachricht ist übers Wochenende bekannt geworden. Jahrelang haben dort pfiffige Kulturveranstaltungen stattgefunden. Durch die Corona-Zeit kam man zum Beispiel durch ein Impfzentrum. Jetzt trennen sich Betreiber Joachim Arnold und die Stadt Merzig im Guten, wie es heißt. Im SR3-Gespräch nun Markus Hofeld, Oberbürgermeister von Merzig. Herr Hofeld, es ist ein attraktives Gelände auf der linken Saarseite. Drumherum noch ein paar Freizeitangebote wie das Bad oder ein Trampolino für die Kleinen. Gehen denn die Planungen der Stadt in diese Richtung?
Also wir führen seit einigen Wochen, seitdem bekannt ist, dass Joachim Arnold bei uns seinen Betrieb einstellt, schon Gespräche. Ja, und wir versuchen eine Lösung zu finden, die, und Sie haben es eben gesagt, diesen unglaublich interessanten Bereich entsprechend touristisch auch nochmal weiterzuentwickeln. Und dahingehend laufen unsere Gespräche momentan mit potenziellen Interessenten.
Gibt es da schon was Konkretes? Soweit ich weiß, gab es ja früher mal zum Beispiel die Idee, an das Merziger Bad einen Baggersee anzuhängen. Das ist direkt nebendran. Was ist denn aus dieser Sache geworden?
Also diese Idee existiert weiterhin. Auch da sind wir in Planungen, werden da auch in den nächsten Monaten ganz konkret auch schon informieren. Da sind wir intern auch relativ weit. Aber das hängt jetzt nicht direkt mit diesem Bereich zusammen.
Das Ende des Zeltpalastes, das wird auch damit begründet, dass der Stadt Merzig das Kulturangebot zu hochwertig war. Soll denn da an die Stelle jetzt sowas wie Ü40-Partys oder Mallorca-Treffen treten oder an was ist da inhaltlich gedacht?
Uns war das Programm nicht zu hochwertig gewesen. Wir haben immer die Arbeit von Joachim Arnold sehr geschätzt und schätzen die auch weiterhin. Wir hatten nur gesagt, es ist halt schade, dass dieser Zeltpalast im Prinzip nur für 2, maximal 3 Wochen im Jahr genutzt wird und hatten deshalb darum gebeten, ob es nicht Möglichkeiten gibt, um im gesamten Jahr ein tolles Programm im Zeltpalast auch auf die Beine zu stellen. Alles Weitere, was jetzt die Zukunft bringt, werden wir jetzt entsprechend auch nochmal intern durchdiskutieren und natürlich auch in Gesprächen mit den potenziellen Interessenten.
Sie haben immerhin 70.000 Euro pro Jahr am Ende dann noch gezahlt für den Zeltpalast. Wird dieses Geld denn weiter der Kultur zur Verfügung stehen oder werden Sie das anders einsetzen?
Wir investieren nicht nur diese 70.000 Euro in die Kultur in der Kreisstadt Merzig. Wir haben darüber hinaus noch mit dem Kreiskulturzentrum Villa Fuchs einen sehr, sehr starken Partner, der für unsere Stadt dann immer die Musiktheaterreihe entsprechend auch aufführt. Wir haben ein tolles Kinderprogramm. Wir haben den Kultursommer, wo man kostenlos Kultur erleben kann und noch vieles mehr. Also von daher investieren wir über diese 70.000 Euro hinaus weiterhin Gelder in die Kultur in Merzig. Und wie wir mit diesen 70.000 Euro umgehen, darüber wird der Stadtrat in den nächsten Wochen auch diskutieren.
Das heißt, es ist jetzt auch nach dem, was ich jetzt von Ihnen höre, nicht klar, ob da weiter Kultur angeboten wird auf der linken Saarseite oder was anderes?
Nein, das ist also noch völlig offen. Wie gesagt, das wollen wir in den Gesprächen nächsten Wochen entsprechend auch nochmal erkunden, welche Interessenten letztlich dann halt ihre konkreten Pläne uns auch vorlegen. Und dann wird der Stadtrat darüber auch entscheiden.
Die Aufführungen im Zeltpalast waren ein echter Publikumsmagnet. Jährlich kamen ja Zehntausende, erlebten das untere Saartal im Sommer. Die genossen Kultur und Unterhaltung, ein bisschen Kulinarik. Kann man das denn überhaupt ersetzen?
Eins ist klar. Es ist ein Verlust. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Und ich schätze Joachim Arnold und seine Arbeit sehr. Und von daher ist es bedauerlich, dass er bei uns in Merzig sein Programm nicht weiter fortsetzt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, eine andere hochattraktive Ansiedlung in diesem Bereich entsprechend auch hinzubekommen. Wie gesagt, wir sind da in sehr, sehr guten, interessanten Gesprächen. Und von daher glaube ich schon, dass es uns gelingen wird, dort etwas zu installieren, was uns auch als Stadt Merzig touristisch weiterbringen wird.
Der Zeltpalast wird abgebaut, die Stadt Merzig überlegt, was danach kommt. Man ist in Gesprächen, aber noch ist nichts sicher. Im SR3-Gespräch war das Markus Hofeld, der Oberbürgermeister von Merzig. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank. Es läuft aufs Jahresende zu. Zeit zurückzublicken auf dieses 2024, das ja gerade im wirtschaftlichen Bereich für Saarland nicht wirklich erfreulich war. Im Gespräch jetzt mein Kollege Lars Ohlinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Lars, lass uns doch mal über die Autoindustrie sprechen. Viel Ungewissheit gab es da zu Jahresbeginn bei Ford in Saarlouis. Aber eigentlich hat sich die Situation doch im weiteren Verlauf recht eindeutig geklärt.
Ja, es war so, dass Anfang des Jahres bei Ford hatte man ja noch gehofft gehabt, dass vielleicht das Werk in Saarlouis übernommen wird. Da war auch im Gespräch, dass Chery, der chinesische Automobilhersteller, das übernimmt. Allerdings im Februar stellte sich dann heraus, dass diese Gespräche geplatzt sind, dass das nichts gebracht hat. Glücklicherweise hatte man gleichzeitig parallel dazu auch über einen Sozialtarifvertrag verhandelt gehabt und der ist dann im Februar auch angenommen worden. Vor einigen Wochen hat man dann auch nochmal vorgestellt, die Transfergesellschaft, die Ende des nächsten Jahres dann in Kraft treten soll, also im Dezember. Da werden dann voraussichtlich maximal 1.700 Personen hineinkommen. Und es gibt das Projekt Ford 1000, nennt sich das. Das bedeutet also, 1.000 Personen sollen weiterarbeiten in Saarlouis bei Ford.
Da wird es also noch ein bisschen länger weitergehen. Was sind da die genauen Pläne für die kommenden Jahre?
Na, bisher steht erstmal fest, dass bis zum Jahr 2032, es kann aber auch noch darüber hinausgehen, 1.000 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen. Da soll auch wieder ausgebildet werden. Das sind dann verschiedenste Projekte, die dort erst jetzt abgearbeitet werden, hat mir der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal dort gesagt. Unter anderem steht aber schon fest, dass man zum Beispiel hochwertige Ersatzteile dort verteilen wird. Man wird auch Umbauarbeiten, wahrscheinlich von Kleintransportern unter anderem dort vornehmen. Das soll sogar so eine Art, naja, ich will es mal sagen, Zentralwerk werden für solche Umbauten voraussichtlich. Aber die einzelnen Projekte, 12 bis 13 Stück sind das, die werden jetzt erst abgearbeitet. Und es kann durchaus auch sein, dass das noch länger bestehen bleibt. Und 1.000 Arbeitsplätze für Saarlouis ist ja auch nicht schlecht. Obwohl, wenn man dann bedenkt, da waren mal 4.000, 5.000 Personen, die dort gearbeitet haben, ist das natürlich doch nicht ganz so toll.
Autoproduktion im Saarland, die eine Seite, die andere die Autozulieferer. Für die war es ein ordentlich turbulentes Jahr. Woran liegt das eigentlich und wird sich das fortsetzen? Da muss man ja als erstes auf einen der größten Arbeitgeber im Saarland schauen, nämlich ZF. Dort gab es ja keine guten Nachrichten.
Gerade ZF ist dort sehr stark betroffen. Die Automobilzulieferer sind ja die ersten in der Kette, die gerade von dieser schleppenden Transformation, die Elektromobilität kommt ja nicht in Gang, betroffen sind. Bei ZF wurde dann mitgeteilt, dass 1.800 Jobs bis Ende des nächsten Jahres wegfallen sollen. Das ist natürlich ein harter Schlag. Ungefähr 10.000 Personen arbeiten dort noch. Das will man erstmal sozialverträglich, nennt man das, auffangen. Das heißt also 800 Jobs vielleicht über Demografie oder altersbedingter Ruhestand eventuell abbauen. Aber 1.000 Personen, da werden die befristeten Verträge nicht verlängert. Das ist natürlich nicht sehr schön. Da sind viele harte Fälle auch dabei, vor allem jüngere Mitarbeiter auch. Und es kann sein, dass dann noch mehr Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, denn langfristig können da durchaus auch 3.000 oder 3.500 Arbeitsplätze wegfallen. Das ist noch nicht ganz klar. Es ist auch die Frage, hängt ZF überhaupt an diesem Standort? Und da habe ich mich mit dem Vorstandsvorsitzenden auch unterhalten, mit Holger Klein von ZF, und der hat mir Folgendes gesagt.
Wir bekennen uns zu Deutschland und ich glaube, wir haben eine sehr starke industrielle Basis hier, auf der wir aufbauen können. Das gilt für die Republik, das gilt für ZF. Nichtsdestotrotz können wir uns dem Trend in der Automobilindustrie nicht entziehen. Da geht es um die Transformation zur E-Mobilität. Das kostet entsprechende Arbeitsplätze. Ein Getriebe braucht etwa die doppelte Anzahl an Arbeitskräften wie ein E-Antrieb.
Ja, das hört sich zumindest so an, als wenn ZF doch an dem Standort festhält, auch ein Bekenntnis zu Deutschland. Es ist jetzt so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass der Betriebsrat, dass die Mitarbeiter zusammenschauen, wie kann man die Kosten senken. Man hat ja da auch schon in der Vergangenheit Geld in einen Fonds gezahlt und jetzt versucht man dort Strukturmaßnahmen, aber auch Innovationen voranzukommen und im nächsten Jahr werden dann nochmal konkret Gespräche dazu, glaube ich, geführt.
Die Autoindustrie im Saarland steckt in Schwierigkeiten. Wir blicken aufs wirtschaftliche Jahr zurück in dieser Woche. Heute Nachmittag geht es um den Stahl. Lars Ohlinger aus der Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Was haben die Städte Köln, Frankfurt, Freiburg, Koblenz oder Aachen gemeinsam? Erstmal, die sind nicht im Saarland, aber da gibt's noch etwas. Sie haben die Gebühren für das Anwohnerparken drastisch erhöht, zum Teil vervierfacht oder verfünffacht. Im Saarland hingegen sind Gebühren für Anwohnerparken in Innenstädten seit mehr als 30 Jahren stabil, mit einer Ausnahme, aber dazu kommen wir später. Das mit dem Stabil, ich habe es schon gesagt, das könnte sich leider bald ändern. Mein Kollege Kai Forst hat sich umgeschaut und das rausgekriegt. Kai, 30 Jahre lang gleicher Preis, wie kommt denn sowas?
Also zunächst muss man eigentlich erstmal die Hintergründe erklären. Im Saarland, so wie auch im Rest von Deutschland, galt seit 1993 bundesweit eine Obergrenze für das Anwohnerparken in Innenstädten. Die war 60 Mark, diese Obergrenze, und später eben 30 Euro. Übrigens sind das umgerechnet 8 Cent am Tag, also nicht sonderlich viel. Erst 2020 wurde dieses Bundesgesetz dann erneuert und seitdem können die Bundesländer ihren Kommunen die Verantwortung für das Anwohnerparken übertragen, also auch höhere Gebühren. Und viele Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, NRW oder auch Hessen haben das gemacht. Die Folge, zum Beispiel jetzt in Köln, kostet ein Bewohnerparkausweis jetzt zum Beispiel statt 30 Euro 100 Euro jährlich, in Freiburg sogar 200 und in Münster sind es sogar 260 Euro, die so ein Parkausweis dann im Jahr kostet.
Oh, ziemlicher Knaller, wo doch eh schon alles teurer ist. Wieso kommen denn die Anwohnerinnen und Anwohner mit Auto im Saarland weiterhin so glimpflich davon?
Derzeit ist das entsprechende Landesgesetz im Saarland eben noch nicht an dieses neue Bundesgesetz angepasst, im Gegensatz zu den anderen Bundesländern, die ich eben genannt hatte. Aber auf Nachfrage beim zuständigen Mobilitätsministerium hat man mir mitgeteilt, dass man jetzt auch gerade dabei ist, dieses Gesetz im Saarland zu erneuern. Und dadurch, wie in den anderen Bundesländern auch, gibt man dann den Städten die Möglichkeit, die Gebühren fürs Anwohnerparken künftig selbst zu gestalten.
Das heißt, wenn das Gesetz durch ist, kann es beispielsweise auch in Saarbrücken deutlich teurer werden, wenn ich einen Parkausweis in der Innenstadt benötige.
Ja, also es ist künftig möglich, dass die Städte im Saarland das Anwohnerparken deutlich verteuern. Man muss da noch erwähnen, dass Bewohnerparkausweise eigentlich nur in den größeren Städten im Saarland nötig sind. In kleineren Gemeinden und Dörfern ist Anwohnerparken nicht kostenpflichtig.
Und bei den Städten, sind die schon am Vorbereiten?
Jein, ja. Sie lassen sich noch nicht ganz in die Karten blicken. Sie wollen warten, bis das Gesetz erstmal schwarz auf weiß verabschiedet ist. Aber im Fall von Saarbrücken, hat man mir mitgeteilt, ist man zumindest nicht ganz abgeneigt. Man prüft aktuell die Möglichkeiten, die sich aus dieser Änderung des Bundesgesetzes ergeben. In Neunkirchen will man etwa abwarten, bis das Gesetz offiziell verabschiedet ist. Aber in Saarlouis, da ist man schon Anfang des Jahres vorgeprescht und hat die Gebühren auf 60 Euro angehoben, also verdoppelt.
Ah, okay. Also obwohl die Gesetzesnovelle noch nicht verabschiedet ist, hat Saarlouis schon reagiert?
Genau. Die Stadt Saarlouis selbst bezieht sich dabei ihre Antwort auf das 2020 geänderte Bundesgesetz. Und die saarländische Landesregierung teilte mir auf Anfrage mit, dass die oberste Straßenverkehrsbehörde im Land, also das Mobilitätsministerium, sogenannte Vorgriffsregelungen der Städte mittrage, wenn diese Bewohnerparkausweise teurer gemacht werden. Und diesen Weg ist Saarlouis eben gegangen, vorgeprescht und hat die Gebühren also verdoppelt.
In vielen Städten in Deutschland ist das Anwohnerparken also in den Innenstädten deutlich teurer geworden und im Saarland wird man wohl nachziehen. Eine Stadt ist vorgeprescht, Saarlouis. SR-Inforeporter Kai Forst war im Studium mit den Informationen. Vielen Dank. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat 5 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 200 wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Opfer im Sinne von durch das Geschehen belastet sind aber noch viel mehr. Für die Angehörigen von Opfern, für zufällig anwesende Zeugen, für alle, die mit dem Geschehen nicht gut klarkommen, gibt es die Möglichkeit, sich an den Opferbeauftragten der Bundesregierung zu wenden. Pascal Klober heißt er, ist evangelischer Pfarrer und Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Unser Berliner Kollege Dietrich Karl Meurer erklärt, was der Mann für Betroffene tun kann.
Es geht vor allem darum, für die Betroffenen da zu sein, zuzuhören und Hilfe anzubieten. Nach so einem schlimmen Erlebnis haben viele Menschen psychische Probleme, die sie oft nicht alleine bewältigen können. Pascal Kober sagt, dass schnelle Unterstützung wichtig ist, damit die Probleme nicht dauerhaft bleiben. Der Opferbeauftragte will Kontakt aufnehmen mit den Familien der Verstorbenen, mit den Verletzten, mit den Menschen, die direkt am Tatort waren, also auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg und auch mit den Ersthelfern und auch Polizisten. Alle, die durch die Ereignisse belastet sein könnten, sollen Hilfe bekommen. Er erklärt, wir werden helfen, wo immer es möglich ist. Dazu wird auch mit Organisationen wie der Traumaambulanz zusammengearbeitet. Wegen der vielen Betroffenen in Magdeburg geht Pascal Kober davon aus, dass hunderte Menschen Unterstützung brauchen. Manche suchen erst nach Tagen, Wochen, Monaten oder manchmal sogar erst nach Jahren Unterstützung. Deshalb sagt Pascal Kober, es gibt immer jemanden, an den man sich wenden kann, auch wenn bald jemand anders seine Aufgabe übernimmt. Im neuen Jahr wird Roland Weber der neue Opferbeauftragte. Er war bisher der Opferbeauftragte im Land Berlin und übrigens der erste in ganz Deutschland.
Auch wenn nächstes Jahr wieder alle erzählen, es gäbe ja keinen Schnee mehr. Heute Morgen sind sogar in Saarbrücken und in den saarländischen Städten die Leute aufgewacht mit dem weihnachtlichen Weiß, das so gerne besungen wird. Umso mehr davon gab es im Hochwald. 695 Meter hoch ist der Dollberg im Naturpark Saar-Hunsrück. Und von da hat uns unsere SR3-Reporterin Sabine Wachs heute schon Fotos geschickt. Sie ist nämlich da heute Morgen hingefahren, um sich im Winterwunderland an der Grenze zu Rheinland-Pfalz umzuschauen. Und dann ist es direkt weiter zur Rodelbahn nach Weißkirchen. Endlich Schlitten fahren.
Also direkt hier am Parkplatz, am Eingang zum Wild- und Wanderpark, da ist die Rodelbahn. Das ist der alte Forstweg Richtung Zwalbach runter. Und der ist Anfang des Jahres nochmal so richtig hergerichtet worden, dass die Strecke dann auch zum Schlittenfahren taugt. Und klar, bei diesem Winterwetter kommen hier auch einige Leute, vor allem Kinder, her.
Ich hätte es nicht erwartet, dass jetzt noch so kurz vor Weihnachten Schnee fällt. Aber ja, wir sind direkt morgens los und Schlitten fahren.
Die Sophia, die hat gerade ihren Schlitten, so einen roten Bob mit Lenkrad, den Berg wieder hochgezogen und steht oben an der Bahn zusammen mit ihrer Familie. Und diese Familie, die ist ganz aus dem Häuschen über diesen unverhofften Schnee, denn die kommt aus Spanien, aus Madrid. Und wir finden das richtig klasse, sagen sie. Wir hätten den Schnee eigentlich gar nicht erwartet. Und das, sagen sie, macht ihren Urlaub bei der Familie in Deutschland jetzt noch schöner. Und neben Sophia und ihrer Familie rodeln hier auch zum Beispiel Papa Daniel mit seiner kleinen Tochter Elisabeth. Die haben sogar zwei Schlitten dabei, einen Bob und einen Holzschlitten, und die haben auch echt viel Spaß.
Schön, aber für den Holzschlitten nicht so gut.
Wieso ist für den Holzschlitten nicht so gut?
Weil es glaube ich schon geregnet hat heute Nacht.
Das heißt, für den Holzschlitten ist der Schnee hier auf der Rodelbahn dann doch noch nicht tief genug. Die Kufen, die drücken sich zu sehr runter, da kommt man nicht gut runter. Aber mit dem Bob, da geht's super. Und weil das eben so gut klappt, haben sich Elisabeth und ihr Papa Daniel auch überlegt, dass sie mal ganz anders jetzt gleich zum Familienbesuch fahren.
Dann fahren wir runter zur Oma und zum Opa. Die wohnen unten im Tal in Zwalbach und da fahren wir im Schlitten jetzt noch hin.
Und da rodelt sie dann auch weg, die Elisabeth, Papa Daniel hinterher. Und jetzt muss ich auch mal schauen, dass ich das auch mal ausprobiere. Sophia, die ist so freundlich und leiht mir ihren Bob. Kann man den lenken?
Genau, du kannst da...
Bisschen lenken? Okay. Ja. So, jetzt rolle ich hier auf diesen Bob, diese Piste runter. Wow, das wird ganz schön schnell. Die Reporterin fährt Schlitten. Und das hat echt super geklappt, ohne größere Verletzungen, hier auf der Rodelbahn am Wildpark in Weißkirchen. Es ist ein bisschen was los, aber es ist lange noch nicht voll. Der Schnee hält noch, im Moment zumindest. Also wer Lust hat zu rodeln, hier in Weißkirchen macht es wirklich Spaß.
Das hört sich tatsächlich so an, als könnte man da noch ein bisschen Spaß haben. Nutzen Sie es aus, bevor der Schnee wieder weggeschmolzen ist. Sabine Wachs war das mit ihrer Reportage aus dem Winterwunderland, mit dem das Saarland heute Morgen aufgewacht ist.